Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 18. November.
Telekommunikation hat die Welt immer wieder bewegt und wird auch unsere Zukunft entscheidend bestimmen. Am 1. Januar schaffen wir dazu die besten Voraussetzungen. Telekom wird Weltkonzern. Telekom 1995. Eine neue Zeitrechnung beginnt.
Damit ging alles los im Januar 1995. Der Staatskoloss Deutsche Bundespost wurde endlich privatisiert. Rechtsrum ging es zur Deutschen Post AG und zur Deutschen Postbank AG und linksrum zur Deutschen Telekom. Und dieser neue, schnittige Konzern im schicken Magenta, darum sprechen wir darüber, ging heute vor 25 Jahren an die Börse. Größter DAX-Börsengang aller Zeiten. Donnerwetter. Eine Aktie gab es damals für 28,50 D-Mark natürlich. Manfred Krug, der Schauspieler, empfahl den Kauf der vermeintlichen Volksaktie im Werbespot. Ganz kumpelig, damit auch der deutsche Kleinsparer so richtig Lust bekommt auf das große, bunte Börsenspektakel.
Die Vorteile für Privatanleger gibt's nun mal nicht ewig. Sie könnten mir ja auch mal was nachmachen. Ich war zum Beispiel gestern in der Bank. Und wenn Sie nun morgen hingehen würden, das wäre doch, ja.
Aber rund 4 Jahre später platzte die Blase der New Economy. Und sehr viele Menschen verloren ihr Geld. Bitter, zumal der Staat ja immer noch der Haupteigentümer der Telekom war. Manfred Krug zeigte sich später reumütig im WDR.
Ich werde auch in Zukunft niemals mehr für Aktien Werbung machen. Ganz bestimmt nicht. Ich werde Werbung machen für Dinge, die ich selbst prüfen kann. Also zum Beispiel Klopapier wäre überhaupt kein Problem. Wenn da steht reißfest und zuverlässig, dann würde ich das testen. Dann würde ich Fachmann sein.
Trotzdem ist das heute kein Grund zum Trauertragen, sondern heute feiern wir dieses ein gutes Jubiläum. Denn die Deutsche Telekom hat, obwohl noch immer Lichtjahre vom damaligen Höchstkurs entfernt, nach diesem Fehlstart eine wirklich starke Erfolgsgeschichte geschrieben. Ron Sommer hieß der Mann, der Mitte der 90er Jahre die Zügel in die Hand nahm und die Weichen stellte. Expansion ins Ausland zum Beispiel.
The combined entity has a strong base in Europe, which we intend to fill out and we will build on our existing international presence to achieve substantial positions in the major economies, including the Americas and the Far East.
Der amerikanische Ableger der Telekom ist heute hoch erfolgreich. Auch der Kauf der UMTS-Lizenzen hierzulande fiel in Ron Sommers Amtszeit. Die Mobilfunk-Ära konnte beginnen. Die Telekom ist heute einer der ganz großen Mobilfunkanbieter in Deutschland. Heute ist Tim Höttges der Chef dieser Firma und das sehr erfolgreich. Unter seiner Ägide hat die Telekom im letzten Jahr die Marke von 100 Milliarden Euro Umsatz geknackt für die Digitalisierung in Deutschland. Und das ist keine Übertreibung, ist die Telekom heute systemrelevant. In den USA weiß man auch, wer die Deutsche Telekom ist, und zwar ziemlich genau. Die dortige Telekom-Tochter konnte zwischenzeitlich mit dem US-Rivalen Sprint fusionieren und Deutschland spielt damit im Mobilfunkmarkt der USA wirklich eine Rolle. In Europa sowieso Höttges auf der Hauptversammlung im Juni 2020.
In den USA haben wir das beste Netz im Mobilfunk. In 11 von 12 Märkten in Europa sind wir die gekürte Nummer 1 bei den Netzwerktests. Unsere LTE-Abdeckung in Europa liegt aktuell bei 97,3%. Im deutschen Mobilfunk sind es sogar 98,2%.
Doch der Mann ist kein Hochstapler. Er legt vielleicht auch im Kontrast zu den Hochstapeleien am Start der Privatisierung heute Wert auf eine klare und auch, wenn es sein muss, schonungslose Analyse. Auch dann, wenn es für die Politik schmerzhaft wird, und das wird es, wenn wir über Digitalisierung reden. Ich habe mit Tim Höttges vor einiger Zeit schon über Deutschland und den Stand der Digitalisierung bei uns im Lande gesprochen. Er war skeptisch. Und er war wahrhaftig. Und er war nicht, wie sein großer Eigentümer, der Staat, es gern hätte, laut und optimistisch.
Wir verlieren die zweite Halbzeit. Die erste Halbzeit war über die Konsumentenplattform, Social Media.
Also konkret Facebook.
Google, Facebook, Amazon. Die zweite ist da, wo die Daten sitzen, die Clouds. Und die sitzen auch wieder nicht in Europa.
Fazit, die Teilprivatisierung der Telekom und der Börsengang heute vor 25 Jahren haben sich trotz dieser auch traurigen Analyse gelohnt. Nicht für die Anleger der ersten Stunde, aber für Deutschland. Ohne Post AG und Telekom AG wäre das Land ärmer und noch langsamer. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Professor Alexander Ehlers ist Arzt und Jurist ist er auch. Als Fachanwalt für Medizinrecht genießt er eine hohe Reputation. Er ist daher der richtige Gesprächspartner zum großen Thema Corona und die Impfpflicht.
Grundsätzlich kann der Staat natürlich in besonderen Situationen, in schwierigen Situationen, in verfassungsrechtlich geschützte Rechte des Bürgers eingreifen. Und das heißt auch, er kann eine Impfpflicht gesetzlich verankern.
Warum die Aktie von Visa nach unten gestartet ist, das erklärt uns Anne Schwedt von der Wall Street. Und warum die Anleger gespannt auf ThyssenKrupp schauen, weiß ich zumindest nicht. Aber Annette Weisbach in Frankfurt, die weiß es bestimmt. Wir staunen über den leidenschaftlichen Hobbyraser Philipp Amthor, den man in Berlin auch den Bleifuß-Philipp nennt. Und wir bewundern ein kleines blaues Geheimprojekt von Emmanuel Macron. Impfen ist der Weg aus der Krise. Angesichts der hohen Inzidenzen in Deutschland sollte das mittlerweile den meisten klar sein. Ist es auch. Aber die meisten sind noch nicht alle. Weiterhin sind es rund 10 Millionen Menschen hierzulande, die sich partout nicht impfen lassen wollen. Was also ist die Lösung, damit uns weitere Corona-Winter erspart bleiben. Sie wissen, was ich meine. Fünfte Welle, sechste Welle und immer so weiter. Was also ist von der Impfpflicht zu halten? Und was bitteschön unterscheidet die Impfpflicht vom Impfzwang? Das alles erklärt uns jetzt Professor Alexander Ehlers. Er ist nicht nur Allgemeinmediziner, sondern er ist auch Jurist, ein Medizinanwalt, mit dem wir jetzt ins Gespräch kommen wollen über die komplizierte Abwägung der Rechtsgüter zwischen dem, was der Allgemeinheit zusteht und dem, was die Unversehrtheit des Einzelnen berührt. Einen wunderschönen guten Morgen, Professor Alexander Ehlers.
Ja, ein herzliches Grüß Gott auch aus München.
Die Frage, sind Sie für eine Impfpflicht, ja oder nein, möchte ich Ihnen jetzt noch gar nicht stellen. Ich möchte Ihnen die Frage stellen, darf der Staat das überhaupt, eine Impfpflicht für alle, verordnen?
Grundsätzlich kann der Staat natürlich in besonderen Situationen, in schwierigen Situationen, in verfassungsrechtlich geschützte Rechte des Bürgers eingreifen. Und das heißt auch, er kann eine Impfpflicht gesetzlich verankern. Aber man muss dabei immer berücksichtigen, dass das natürlich ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit ist. Es ist ein Eingriff in die Selbstbestimmungsrechte, in die Handlungsfreiheit, in die Berufsfreiheit, in Gewissensfreiheit. Und das muss natürlich einer Abwägung zunächst einmal folgen. Das heißt, es muss geprüft werden, welche Rechtsgüter auf diese Weise letztendlich gefährdet oder in welche Rechtsgüter eingegriffen wird und auf der anderen Seite, was dadurch geschützt wird. Aber grundsätzlich kann der Staat eine solche Impfpflicht gesetzgeberisch verankern.
Sie betonen das Wort Impfpflicht, weil Sie wahrscheinlich auf den Unterschied zwischen der Impfpflicht und dem Impfzwang hinaus wollen, richtig?
Das ist eine absolut richtige Differenzierung und Herr Steingart, Sie haben das genau gepackt. Es wird oft verwechselt, nämlich der Impfzwang und die Impfpflicht. Und viele meinen dann, mit einer gesetzlich verankerten Impfpflicht würden die Bürger vorgeführt werden durch die Polizei und zwangsweise geimpft werden. Das ist nicht der Fall, sondern die Impfpflicht führt dazu, dass wenn man der Impfpflicht nicht folgt, bestimmte Rechtsfolgen daran geknüpft sind. Beispielsweise, dass man bestimmte Dinge nicht besuchen kann, dass man sich in bestimmten Bereichen des öffentlichen Raumes nicht bewegen kann oder so.
Und dass man was zahlen muss, wie bei Masern zum Beispiel.
Nachdem Sie die Masern schon erwähnt haben, man denkt immer, Impfpflicht ist jetzt was völlig Neues, was diskutiert wird. Die Impfpflicht ist eigentlich eine sehr, sehr alte gesetzliche Maßnahme gewesen. Otto von Bismarck hat aufgrund der Pocken damals im Deutschen Reich 1871, als mehr als 180.000 Tote zu beklagen waren, 1874 durch das Reichsimpfgesetz eine Impfpflicht eingeführt. Und auch noch in den 70er Jahren in Deutschland gab es eine Impfpflicht bei Pocken, die ja dann erst sehr viel später, nämlich 1979, aufgehoben worden ist. Und ganz neu eben, Sie haben es erwähnt, die Pflicht zur Masernimpfung durch das Masernschutzgesetz vom 10. Februar 2020.
Und der Impfzwang, das müssen Sie uns nochmal erklären. Der Impfzwang impliziert was? Den Einsatz von Polizei?
Zum Beispiel oder von Beamten aus dem Gesundheitsamt, also sozusagen die zwangsweise Impfung gegen den Willen. Bei einer Impfpflicht hat natürlich derjenige immer noch die freie Entscheidung zu sagen, ich lasse mich nicht impfen. Er muss dann aber die Konsequenzen, dadurch, dass er nicht geimpft ist, letztendlich tragen. Das kann bedeuten beispielsweise, dass er die Grenze nicht mehr überschreiten kann, dass er bestimmte Transportmittel nicht mehr besteigen kann, dass er nicht mehr zu Veranstaltungen wie Fußballturnieren oder ins Kino gehen kann.
Darauf läuft ja im Moment auch hinaus. Die Impfpflicht wird vom Gesetzgeber womöglich nicht kommen, aber vom Arbeitgeber, vom Transportunternehmen, von der Gastronomie, sodass der arme Mensch, der sich nicht impfen lassen möchte, eigentlich weder in die Gesellschaft hinaus darf, noch an den Arbeitsplatz, und er muss zu Fuß gehen.
Also da muss man differenzieren mit den Maßnahmen. Jetzt, Sie sprechen 2G oder 2G plus oder 3G an. Wird ja nur ein bestimmter Bereich des öffentlichen Raums gesperrt, der nicht zur Grundversorgung des Einzelnen notwendig ist, der aber sich dadurch auszeichnet, dass es zu vielen Kontakten kommt. Und die muss man natürlich, um dieses Pandemiegeschehen letztendlich in den Griff zu bekommen, unterbinden. Und Österreich macht es uns im Augenblick vor. Österreich hat noch keine Impfpflicht eingeführt, aber Österreich hat eine strikte 2G-Regelung eingeführt, und diese 2G-Regelung führt dazu, wie der österreichische Bundeskanzler heute Morgen mitgeteilt hat, dass allein in der letzten Woche seit Einführung mehr als 500.000 mehr Menschen zusätzlich geimpft worden sind. Das heißt also, man kann natürlich, bevor man über eine gesetzgeberische Impfpflicht nachdenkt, und nicht nur kann, sondern man muss auch aus verfassungsrechtlichen Gründen, zunächst einmal überlegen, gibt es noch mildere Mittel, um letztendlich das Ziel, nämlich das Brechen der Pandemiewelle, die Absicherung der vulnerablen Bevölkerungsgruppen, die Überforderung des Gesundheitssystems, die Überlastung der Intensivstationen zu verhindern, gibt es dafür noch mildere Mittel? Und da muss man natürlich sagen, ich glaube, dass die Impfpflicht kommen wird, denn die Zahlen, die wir jetzt sehen, sind erschreckend, und es gibt entsprechende Modulationen, die für Weihnachten, wenn nichts passiert, Schreckliches befürchten lassen. Aber man könnte natürlich eben zunächst einmal noch darüber nachdenken, ob wir nicht, um die Bereitschaft zu erhöhen, über Bonifizierung von denjenigen, die sich impfen lassen, nachdenken.
In unserem Gespräch, Herr Ehlers, geht es aus meiner Sicht ja auch um die juristischen Grundlagen dessen, auch in der Abwägung Staat und Bürger. Das heißt, Sie haben jetzt die Inzentivierung positiv, Sie haben 2G, das ist eine Bestrafung, eine Art Impfpflicht durch die Hintertür, eine Art Lockdown für die Ungeimpften. Würden Sie denn sagen, dass das wiederum beides, die Inzentivierung und die Bestrafung, durch den Gleichheitsgrundsatz unseres Grundgesetzes gedeckt ist?
Also bei all diesen verfassungsrechtlichen Fragen geht es immer um eine Abwägung von mehreren Rechtsgütern, die davon betroffen sind. Der Staat hat natürlich eine Fürsorgepflicht für den Bürger. Gleichzeitig ist unser Grundgesetz auch ein Abwehrrecht des Bürgers gegen Maßnahmen, die der Staat ergreift, um bestimmte Dinge zu erreichen. Und es ist gut, dass wir dieses Grundgesetz haben. Und es ist gut, dass die einzige Verwerfungskompetenz beim Bundesverfassungsgericht liegt. Nur das Bundesverfassungsgericht kann entscheiden, ob ein Gesetz verfassungskonform ist oder nicht. Und das muss in dieser Abwägung erfolgen. Und man muss sagen, auf der einen Seite, das ist, wenn Sie sich eine Waage vorstellen, liegt in der Waage Leben und Gesundheit Dritter, der anderen, die durch denjenigen, der durch eine Impfpflicht tangiert werden würde und der sich nicht impfen lässt, gefährdet sind. Also es geht um Leben und Gesundheit. Und auf der anderen Seite geht es aber eben auch um die Stabilität unseres Gesundheitssystems und die Überforderung unseres Gesundheitssystems. Das ist in der eigenen Waagschale. Mhm. Und in der anderen liegt eben all die verfassungsrechtlich geschützten Grundrechte, von denen wir gerade gesprochen haben. Das Selbstbestimmungsrecht beispielsweise, die körperliche Unversehrtheit, das Gleichheitsprinzip. Und nun muss man wirklich abwägen, okay, wenn Leben und Gesundheit Dritter gefährdet sind, zum Beispiel der Menschen auf den Intensivstationen. Und dann würde man eben abwägen als Verfassungsrichter, auf der einen Seite schwergewichtig Leben und Gesundheit der Dritten und auf der anderen Seite der kleine Peaks, von dem man wissenschaftlich, medizinisch weiß, ja, es gibt in ganz, ganz seltenen Fällen Nebenwirkungen, in der Regel aber überhaupt keine. Und es ist ein kleiner Stich. Und wenn es dann tatsächlich kein anderes, milderes Mittel gibt, und das ist diese Subsidiarität, von der ich vorhin sprach, dann ist der Gesetzgeber sehr wohl berechtigt, eine Impfpflicht gesetzlich zu verankern. Für mich relativ unproblematisch wäre eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen.
Aber warum macht der Gesetzgeber das dann nicht? Warum zögert er? Warum erleben wir eine vierte Welle mit Zahlen, die dramatischer sind noch als zu einem Zeitpunkt, wo 0,0% der Bevölkerung geimpft wurden? Jetzt sind fast 70% geimpft und wir haben mehr Infektionen. Warum greift der Gesetzgeber Ihrer Ansicht nach nicht ein? Dazu muss man wissen, Sie sind ja auch politisch engagiert und zwar bei der CSU in Bayern.
Also es ist ja natürlich, wenn Sie in einer solchen Situation als Parlamentarier stehen, um über ein Gesetz dann zu beraten, was als Entwurf vorliegt, oder wenn Sie eben verantwortliche Positionen im Bundesgesundheitsministerium oder in der Ampel jetzt haben, kommen natürlich auch noch andere Überlegungen auf. Manchmal fehlt einem dann vielleicht auch der Mut. Warum? Zum einen wird natürlich auch diskutiert, wenn wir eine Impfpflicht einführen, könnte zum Beispiel für Berufsgruppen, die mit vulnerablen Gruppen zu tun haben, also im Krankenhaus, in Schule, im Kindergarten, im Bereich der Pflege, könnte es sein, dass wir dann plötzlich Mitarbeiter verlieren, die sagen, nee, das mache ich jetzt nicht mehr mit und sie kündigen ihren Job und dass wir einen Pflegenotstand haben, ist allgemein hinreichend bekannt. Also die Angst, plötzlich noch weniger Pfleger, Krankenschwester, Krankenpfleger zu haben, als wir brauchen. Ich glaube, dass uns, je länger wir warten, wird uns die Wirklichkeit noch stärker einholen. Denn Sie haben das vorhin selbst angesprochen, die Situation jetzt ist trotz Impfung schwieriger als im letzten Jahr. Und zwar nicht, weil die Impfung nicht hilft, sondern weil letztendlich das Virus sich in den Bereichen austoben kann, wo noch nicht Geimpfte sind und natürlich auch eine gewisse Freiheit und Laxheit da ist.
Das Gespräch ging noch weiter, natürlich. Die Materie ist komplex. Wenn Sie das Gespräch in voller Länge hören möchten, was ich sehr hoffe, dann lade ich Sie ein, am Samstag den Sonderpodcast mit Professor Ehlers anzuhören. Wie immer bei uns auf thepioneer.de oder in unserer Podcast-App. Es dient der Klarheit.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schauen die Anleger an der Wall Street unter anderem auf Visa. Die Aktie der Kreditkartenfirma ging nämlich ordentlich nach unten gestern. Und die Hintergründe dieser Talfahrt, die hat Anne Schwedt, unsere Expertin in New York, recherchiert. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hey Gabor.
Visa stehen also Bad News ins Haus. Was ist los und warum verliert die Aktie?
Ja, Gabor, für die Visa-Aktie ging es um mehr als 5% nach unten. Schuld daran ist Amazon. Der Online-Gigant hat bekannt gegeben, dass er ab Januar keine Visa-Kreditkarten mehr akzeptiert, die in Großbritannien ausgegeben wurden. Als Grund dafür nannte Amazon die hohen Transaktionsgebühren, die Visa für Zahlungen verlangt. Und das hängt tatsächlich mit dem Brexit zusammen. In der EU gibt es nämlich eine Obergrenze, wie viel Kreditkartenanbieter an Gebühren verlangen dürfen. Seit Großbritannien aber aus der EU ausgetreten ist, gelten diese Regeln dann nicht mehr. Und das haben dann natürlich viele Kartenanbieter genutzt, um ihre Gebühren zu erhöhen. Visa ganz besonders. Amazon sagte, dass Kunden aus Großbritannien zwar weiterhin Visa EC-Karten verwenden können, aber eben keine Kreditkarten mehr. Visa reagierte schockiert auf diesen Schritt und will jetzt mit Amazon an einer Lösung arbeiten. Für Kunden könnte das bedeuten, dass Amazon dank seiner Größe jetzt seine gute Verhandlungsposition ausnutzen könnte und da jetzt günstigere Gebühren aushandelt. Die Anleger hier in der Wall Street verfolgen das auch ganz genau. Also während es für die Visa-Aktie nach unten ging, gab es bei Amazon ein Plus.
Danke, Anne. Und damit gehen wir nach Frankfurt am Main zu unserer Kollegin Annette Weißbach. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Annette, ThyssenKrupp hat schwere Jahre hinter sich und hat aber in dieser Woche einen starken Kurssprung hingelegt, zu meiner Verblüffung. Bitte klär uns auf, liegt das an den Quartalszahlen, die heute veröffentlicht werden, oder was ist der Grund?
Man erwartet, dass ThyssenKrupp eigentlich ganz okay Zahlen vorlegt, also keine großen Gewinnsprünge, aber zumindest eine stetige Verbesserung der Geschäftslage. Die Stahlpreise sind ja auch in der jüngsten Zeit wieder angezogen. In puncto Materialknappheit dürfte der Konzern eigentlich profitiert haben. In jüngster Zeit haben Spekulationen für Auftrieb gesorgt und so hat Bloomberg berichtet, dass ThyssenKrupp wohl seine Wasserstofftochter an die Börse bringen möchte und dafür wohl 5 Milliarden Euro einlösen könnte. Und das würde natürlich helfen. Die Zukunft von ThyssenKrupp ist grüner Stahl und dafür bedarf es enormer Investitionen, um das zu realisieren. Die Analysten sind durchweg positiv für das Unternehmen gestimmt. Die Mehrheit der Analysten, die rät zum Kaufen der Aktie.
Danke, Annette, für diese Klarstellung und beste Grüße nach Frankfurt.
Danke, Gabor. Schönen Tag.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass hier ein Politiker erst zu schnell fährt, deutlich zu schnell, und dann die Strafe nicht akzeptieren möchte. Der Hobby-Rennfahrer in diesem Fall ist CDU-Politiker Philipp Amthor. So wie es sich für einen Bundestagsabgeordneten gehört, lässt sich der junge Abgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern eigentlich mit seinem Dienstwagen und einem passenden Fahrer von Termin zu Termin fahren. Wie man hier aus einem Interview hören kann, das ich 2019 mit ihm geführt habe.
Ja, Herr Steingart, grüß Sie, hier Philipp Amthor.
Und sind jetzt standesgemäß in der Limousine der Fahrbereitschaft des Bundestages unterwegs, auch richtig?
Auch richtig, genau, auf dem Weg zu Ihrer Kollegin Sandra Maischberger.
In dem aktuellen Fall war Amthor allerdings privat unterwegs und machte seinem Spitznamen Bleifuß Philipp alle Ehre. Denn er fuhr in einer 70er-Zone stattliche 120 Stundenkilometer. Das sind 50 km/h zu viel, 84% drüber. Nicht schlecht, Burt Reynolds wäre stolz auf diesen Philipp Amthor.
Auf dem Highway ist die Hölle los. Dies ist die Geschichte eines ausgeflippten Highway-Treibers.
Als Erinnerung an diese Spritztour wurde Amthor von einer Kamera festgehalten. Leider war diese Kamera ein Blitzer. Nicht der Boulevardpresse, sondern der Polizei. Dreist, wie Juristen manchmal sind, behauptete Amthors Anwalt dann, dass es sich bei diesem Foto nicht um seinen Mandanten handle. Na, der Richter lässt sich natürlich nicht für blöd verkaufen. Einspruch abgelehnt, euer Ehren die Folge. 50 km/h zu schnell, das macht 450 € und ein Monat Fahrverbot. Das wiederum wollte Amthor nicht auf sich sitzen lassen und ging gegen dieses Bußgeldverfahren vor. Ohne Erfolg. Naja, es ist nicht das erste Fahrverbot für den Politiker. Dass er in der Runde bei Markus Lanz Folgendes sagte, verwundert einen dann auch nicht mehr.
Also ich halte das Tempolimit nicht für den richtigen Weg der Regulierung.
Fazit, dieser junge Mann hat Talent. Aber er ist zu schnell unterwegs. Dieser Politiker fliegt, wenn er nicht wirklich aufpasst, bei nächster Gelegenheit aus der Kurve.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass der französische Präsident Emmanuel Macron die Farbe der französischen Nationalflagge, der Trikolore vor gut anderthalb Jahren geändert hat und keiner hat's damals gemerkt.
Le bleu a un peu changé. Il s'agit d'un bleu marine sur tous les bâtiments rattachés à l'Élysée, à l'Assemblée nationale.
Also, die Farben sind immer noch blau, weiß, rot, aber Macron hat das Blau leicht verändern lassen. Und zwar vom etwas helleren Kobaltblau zum kraftvolleren Marineblau.
Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me.
Und diese veränderten Fahnen hängen, wie gesagt, seit gut anderthalb Jahren vor den wichtigsten französischen Gebäuden, wie dem Élysée-Palast oder dem Parlament. Und niemandem ist das aufgefallen. Bis jetzt. Dazu muss man vielleicht wissen, die historische Flagge Frankreichs war immer schon marineblau.
Blue eyes, baby's got blue eyes.
Aber sie wurde 1976 vom Präsidenten Giscard d'Estaing in Kobaltblau verändert. Seine Idee, er wollte farblich näher dran sein an der Europafahne. Führende Flaggenforscher, ja, sowas gibt's, bevölkern nun in Frankreich die Fernsehstudios und sie rätseln, was dieser Farbwechsel zu bedeuten hat.
Avec cette décision, Emmanuel Macron veut en faire un symbole, le retour au bleu de la Révolution française, aux couleurs de la République.
Es geht also Macron nicht unbedingt darum, sich von Europa abzuwenden, sondern um die Werte der Revolution an, die er erinnern möchte. Viel Aufregung um eine kleine Farbe. Da fehlt nur noch das andere französische Nationalheiligtum. Edith Piaf mit. Mit was wohl? Mit ihrem Lied. Ich wünsche Ihnen jetzt einen gefühlvollen, einen leichten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Chanson bleue.